ARD Sounds.
Eine Frau läuft über die Flure der NASA. Unter ihrem Arm ein Klemmbrett mit Berechnungen, von denen vielleicht schon bald Menschenleben abhängen. Sie läuft an Büros vorbei, an Ingenieuren, an Wissenschaftlern. Dann bleibt sie vor einer Tür stehen. An ihr hängt ein Schild. Colored Woman. Farbige Frauen. Denn es sind die 1950er Jahre. Die USA träumen davon, den Weltraum zu erobern. Aber gesellschaftlich sind sie noch weit von Fortschritt entfernt. Diese Tür führt zu einer Toilette. Schwarze Frauen dürfen nur diese benutzen. Der Rest alle anderen. Und das ist noch nicht alles. Drei schwarze Frauen werden hier in den nächsten Wochen und Monaten die Welt verändern. Durch ihre Berechnung. Man wird sie die Hidden Figures nennen. Zu Deutsch die unsichtbaren Helden. Warum der Name doppeldeutig ist und extrem gut passt, erfahrt ihr in dieser Folge. Meine liebsten Mäuse des Wissens, ich will gar nicht so viel drum herum reden, weil die Folge wird mega spannend. Also nichts wie rein, wir klären, wer die drei Frauen genau sind, warum sie hidden werden, also versteckt, und wie krass entscheidend ihre Arbeit damals ist. Ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Zwei Wettläufe gleichzeitig. Wir schreiben das Jahr 1957, also sind wir mitten im Kalten Krieg. Und wie schon häufiger erwähnt, ist in dieser Zeit ein heißer Wettlauf entbrannt. USA versus Sowjetunion. Eins der Ziele, wer erobert den Weltraum zuerst? Der erste kleine Sieg ging dabei an die Sowjetunion. Das, was ihr hier nämlich als Originalsound von damals hört, ist ein telemetrisches Signal von Sputnik, dem ersten künstlichen Satelliten, der um die Erde kreist. Ins All geschickt von der Sowjetunion. Amerika muss im Rennen also aufholen und dafür braucht die neue Raumfahrtbehörde NASA nicht nur mutige Piloten oder mächtige Triebwerke, sie braucht vor allem geniale Köpfe. Mathematik, Physik und Chemiegenies. Jede benötigte Antriebsgeschwindigkeit, jeder Neigungswinkel, jede Belastung und jede Flugbahn muss berechnet werden. Und das lange bevor eine Rakete überhaupt die Startrampe verlassen kann. Weil nur so kann man sie bauen. Diese Arbeit erledigen damals häufig sogenannte Computer. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Sogenannte Computer. Was sind denn sogenannte Computer? Aber das sind nicht die Maschinen, die wir heute alle kennen. Computer nennt man nämlich damals die hochintelligenten Mathematiker und Mathematikerinnen, die stundenlang an Tabellenmessungen und Formeln sitzen. Mit Rechenschiebern, Linealen, großen Darstellungen und jede Menge Berechnungen verwandeln sie die Daten, zum Beispiel aus Windkanälen, in Diagramme. Sie prüfen alle möglichen Ergebnisse und erkennen Fehler, die später über Leben und Tod entscheiden können. Überwiegend sind diese Computer übrigens Frauen. Das liegt vor allem daran, dass sie während des Zweiten Weltkriegs schneller verfügbar sind. Die meisten Männer befinden sich im Einsatz. Auch jetzt in den 50ern sind zwar einige Männer dabei, dennoch führen die meisten NASA-Berechnungen Frauen durch. Und wenn man so denkt, ja krass, die Menschheit erobert in dieser Zeit den Weltraum, was ein krasser Fortschritt. Ja, also Fortschritt gab es, aber leider nicht wirklich gesellschaftlich. Seit fast 100 Jahren ist die Sklaverei in den USA zu diesem Zeitpunkt verboten. Aber in den Köpfen vieler ist der Rassismus noch immer präsent wie eh und je. In Virginia müssen schwarze Menschen noch immer unterschiedliche Schulen, Restaurants, Sitzbereiche und Toiletten besuchen. So auch, wie ganz am Anfang gehört, in der NASA. Und nicht nur die Toiletten sind hier getrennt, nein, sogar die kompletten Arbeitsbereiche. Die NASA-Verwaltung lässt auf dem Gelände ein eigenes Gebäude nur für die schwarzen Frauen bauen. Die sogenannte West Area Computing Unit. Hier stehen Schreibtische dicht nebeneinander. Rechenmaschinen rattern und Stapel voller Messprotokolle wandern von einer Mitarbeiterin zur nächsten. Ganz bewusst steht dieser Teil, der Bereich für die Woman of Color, weit weg von allen anderen. Man soll sie nicht sehen. Und das, obwohl sie dieselben Windkanalversuche auswerten, Luftwiderstände und Belastung berechnen wie ihre weißen Kollegen. Trotzdem werden sie getrennt. Daher lasst sie uns hier in diesem Podcast gemeinsam sichtbar machen. Besonders die Geschichte von drei der Frauen. Kapitel 2: Catherine, Dorothy und Mary. Kaum vorstellbar. Wir alle haben im Unterricht schon mal was berechnet. Was ist x, die erste Ableitung oder einfach nur das große 1x1? Danach haben wir unsere Bücher zugeklappt und sind nach Hause gefahren. Aber jetzt stellt euch vor, das, was ihr da berechnet, wird ein paar Jahre später, knapp 400.000 Kilometer entfernt von der Erde, über Leben und Tod entscheiden. Ein einziger Fehler könnte später bedeuten, dass eine Rakete den Mond verfehlt. Ein unglaublicher Druck. Doch diesem stellen sich einige damals, ganz bewusst und ganz selbstbewusst. Drei dieser Frauen wollen wir kurz vorstellen. Als erstes Catherine Johnson. Schon als junge Studentin an der Uni erkennen ihre Professoren, dass Catherine ein außergewöhnliches räumlich-mathematisches Vorstellungsvermögen besitzt. Sie denkt quasi in Flug- und Umlaufbahnen. In dreidimensionalen Koordinatensystemen fühlt sie sich besonders wohl. Komplizierte physikalische Vorgänge kann sie daher in präzise mathematische Modelle übersetzen. So wird sie von der NACA eingestellt. Aus ihr wird 1958 die NASA. Auch die zweite junge Dame geht einen ähnlichen Weg. Mary Jackson ist ebenfalls ein Genie. Sie studiert Mathematik und Physik und arbeitet dann zunächst als Lehrerin. Doch als die USA öffentlich macht, dass sie Human Computers sucht, also die menschlichen Zahlengenies, bewirbt sich Mary und wird ebenfalls eingestellt. Für die NACA arbeitet sie zunächst an unterschiedlichen, einfacheren Berechnungen. Und genau hier passiert es. Einem Ingenieur fällt auf, wie unglaublich talentiert sie ist. Nimmt sie mit in Überschallwindkanäle, um die Aerodynamik von Raketen zu analysieren. Sie brilliert auch hier und wird Teil des festen Teams der Mondmission. Und sie wird auch zur ersten schwarzen Ingenieurin der NASA. Als drittes haben wir noch Dorothy Vaughan. Im Grunde ist das die gleiche Geschichte. Eine geniale Frau wird als eine der ersten schwarzen Mitarbeiter von der NACA eingestellt, um später quasi sowas wie ein Teamlead zu werden. Zu ihrem Job gehört Aufgaben verteilen, Ergebnisse überprüfen und dafür zu sorgen, dass alle Mathematikerinnen jeweils dort eingesetzt werden, wo man ihre Fähigkeiten am dringendsten braucht. Das macht Dorothy auch sehr gut, doch dann erkennt sie noch was anderes. Elektronische Computer sind damals auf dem Vormarsch. Dorothy merkt früh, diese Technik wird die Raumfahrt für immer verändern. Doch während viele andere fürchten, dass sie dadurch ihre Arbeit verlieren könnten, entscheidet sich Dorothy für den entgegengesetzten Weg. Sie bringt sich die Programmiersprache Fortran bei und sie ermutigt auch andere, das zu tun. So werden aus einigen von ihnen, dank Dorothy, Programmiererinnen. Ohne diesen Wandel hätte die NASA übrigens die riesigen Datenmengen der kommenden Raumfahrtprogramme kaum bewältigen können. Catherine, Mary und Dorothy. Drei außergewöhnliche Frauen, die damals jeden Tag außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Und dennoch erleben sie alle die gleiche düstere Realität. Sie müssen andere Toiletten benutzen, in der Kantine an eigenen Tischen sitzen. Bei wichtigen Besprechungen dürfen sie als schwarze Frauen nicht teilnehmen. Und das alles, obwohl die Mission in dieser Zeit in die heißeste Phase einbiegen. Kapitel 3 – Das Mondfundament. Ende der 50er Jahre herrscht große Hektik in der NASA-Zentrale. Das Rennen um den Weltraum ist nochmal bedeutend heißer geworden. Denn der Sowjetunion ist es gelungen, nach dem ersten Satelliten und dem ersten Hund nun auch den ersten Menschen ins All zu schicken und die Erde umrunden zu lassen. Amerika scheint abgehängt und muss daher richtig Gas geben. Die Mercury-Mission wird ins Leben gerufen. Und für sie braucht man nicht nur eine leistungsfähige Rakete, sondern vor allem extrem genaue Berechnungen. Jede Sekunde des Fluges muss genau geplant sein. Wie schnell beschleunigt die Kapsel? In welchem Winkel erreicht sie ihre Umlaufbahn? Wie verändert die Erdanziehung die Flugbahn? Und wie kriegt man sie sicher zurück zur Erde? Schon kleinste Rechenfehler können an diesem Punkt dafür sorgen, dass die Astronauten hunderte Kilometer neben dem eigentlichen Ziel landen. Und das kann unter Umständen lebensbedrohlich enden. Den Hauptteil dieser Berechnung übernimmt damals eine unserer drei Mathematikexpertinnen, und zwar Katherine Johnson. Sie übernimmt die Leitung über die Rechnung der Flugbahn. Der Marinepilot John Glenn soll schließlich als erster Amerikaner die Erde vollständig umrunden. Der Countdown läuft. John sitzt bereits in seiner Raumkapsel und wartet auf den Start. Vor ihm liegen drei Erdumrundungen. Doch bevor sich die Luke schließt, stellt Glenn eine ungewöhnliche Bedingung. Kurz vor Abflug will John, dass die Berechnung für seinen Flug noch einmal geprüft werden. Aber nicht von irgendeinem Computer oder einem Ingenieur, sondern von Katherine Johnson. Niemand kennt die Zahlen so gut, sagt John. Erst als alles laut Katherine übereinstimmt, gibt John das Go. Am 20. Februar 1962 hebt die Mercury-Mission ab. Und der Flug gelingt. John umrundet die Erde und kehrt sicher zurück. Für die Vereinigten Staaten ist das ein gewaltiger Schritt im Wettlauf ins All. Und bei der NASA wissen alle, dieser Erfolg gehört nicht nur dem Astronauten, sondern vor allem den Mathematikerinnen dahinter. Und das ist noch nicht das Ende. Die Hidden Figures, besonders auch unsere drei Frauen Katherine, Dorothy und Mary, arbeiten danach auch an zahlreichen Manövern des Apollo-Programms. Ohne ihre Organisation, ihre mathematische Kontrolle und den Übergang zur Programmierung könnte die NASA die immer komplexeren Missionen kaum bewältigen. Ohne sie wären die weiteren Missionen der NASA unmöglich. Und damit gäbe es ohne sie auch keine Mondlandung 1969. Ein gigantischer Jubel zieht durch das gesamte Land. Doch während alle jubeln, sitzt Katherine Johnson damals noch immer aufgeregt auf der Couch. Denn der Hinflug und die Landung waren zwar geglückt, aber das war nur die halbe Miete, erinnert sich Katherine in einem Interview.
When they were leaving the moon, going back, that was the part that I worried about. They should be exactly correct on that. And I was sitting there hoping I'm right too.
Katherine sagt, dass sie sich große Sorgen über den Rückflug gemacht hat, weil hier die Berechnungen besonders korrekt sein mussten, damit alles klappt. Doch drei Tage später, am 24. Juli 1969. Die riesige Erleichterung bei Katherine, den restlichen Mathematikerinnen und ganz Amerika. Die Mondcrew ist unversehrt gelandet. Wahnsinn! Doch lange weiß niemand, dass diese gigantischen Erfolge im All überhaupt erst durch die Hidden Figures, die unsichtbaren Helden, möglich gemacht wurde. Erst Jahrzehnte später entdeckt die Autorin Margot Lee Shetterly die Geschichte der Frau neu. Margots Vater arbeitet lange bei der NASA als Wissenschaftler. Erst als Erwachsene erkennt sie, die Frauen, die diese Weltallerfolge geprägt haben, fehlen fast vollständig in den Geschichtsbüchern. Also schreibt sie ein Buch. Es erscheint 2016 und trägt passenderweise den Namen Hidden Figures. Ein Wortspiel. Weil Figures im Englischen nicht nur Figuren oder Helden heißt, sondern auch Zahlen bedeutet. Die versteckten Zahlen, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Das Buch wird ein gigantischer Erfolg, danach sogar verfilmt. Es zeigt drei außergewöhnliche Frauen, die endlich die öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdient haben. Katherine Johnson erhält nachträglich die Freiheitsmedaille, von Präsident Barack Obama verliehen. Dorothy Vaughan erhält ebenfalls späte, aber sehr große Ehrungen sowie Medaillen. Und das NASA-Hauptquartier trägt heute den Namen von Mary Jackson. Zusammenfassung: Als die Sowjetunion 1957 den Satelliten Sputnik ins All schickt, beginnt für die USA ein Wettlauf gegen die Zeit. Die NASA braucht für einige Weltraumerfolge nicht nur Raketen und Astronauten, sondern vor allem präzise Berechnungen. Diese Arbeit übernehmen damals häufig Mathematikerinnen, die als Human Computers, also menschliche Computer, bezeichnet werden. Unter ihnen sind Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson. Sie helfen an allen Ecken und Enden, machen Reisen möglich, die vor ein paar Jahrzehnten noch als Science Fiction galten. Und trotzdem, also obwohl die NASA dringend auf ihr Wissen angewiesen ist, erleben diese drei Frauen und zahlreiche weitere tagtäglich Rassentrennung und Benachteiligung. Erst mehr als 5 Jahrzehnte nach der erfolgreichen Mondlandung erfahren sie Bekanntheit und Auszeichnung. Der damalige US-Präsident Barack Obama sagt über Katherine, als er ihr die Freiheitsmedaille übergibt:
In her 33 years at NASA, Katherine was a pioneer who broke the barriers of race and gender. Everyone can excel in math and science and reach for the stars.
In ihren 33 Jahren bei der NASA war Katherine eine Pionierin, die die Barrieren von Rassismus und Geschlechterdiskriminierung durchbrochen hat. Sie hat gezeigt, dass jeder mit Mathematik und Naturwissenschaften Großes erreichen und nach den Sternen greifen kann. Danach gibt er ihr die Medaille und einen Kuss auf die Wange. Die Bilder sind unglaublich schön, gehen um die Welt und bringen diese, unsere Erde, wieder ein Stück näher zusammen. Alter Leute, was für eine Geschichte und was für krasse Ladies. Und wirklich, egal wie oft man es hört, es ist wirklich erschreckend, wie ungerecht diese Welt lange war und teilweise immer noch ist. Wegen einer so natürlichen Sache wie unterschiedlichen Hautfarben. Etwas, das wir eigentlich feiern sollten. Wie kreativ die Entwicklung der Menschheit gewesen ist. Lasst uns daher alle gemeinsam Rassismus keine Chance geben. Und fragt gerne alles, was ihr rund um die Hidden Figures und das Thema generell wissen möchtet. Wir beantworten es euch dann in der nächsten Folge. Und damit reisen wir jetzt eine Woche zurück zu Nancy Wake. Die erste Frage hat Liga Kratz gestellt. Hey Zoe, wurde Nancy nicht von irgendwelchen Soldaten oder so erkannt? Sie musste ja über die ganzen Grenzen und Kontrollen. Wenn die Gestapo nach ihr gefahndet hat, musste sie doch mal jemand erkennen, oder nicht? Und ja, theoretisch ist das ein richtiger Gedanke, aber obwohl die Gestapo intensiv nach ihr fahndet, wissen die Grenzposten damals lange gar nicht, wie Nancy eigentlich aussieht. Keiner hat ein Foto von ihr. Dazu kommt, dass sie immer wieder sehr geschickt gefälschte Papiere nutzt, sich als unauffällige französische Dorfbewohnerin verkleidet oder sogar ganz bewusst mit den deutschen Soldaten flirtet, um jeden Verdacht zu zerstreuen. Ihr charmantes, selbstbewusstes Auftreten führt dazu, dass die Wachen sie an den Kontrollpunkten meist einfach durchwinken, ohne ihre wahre Identität zu ahnen. Dann haben wir eine von Tiara. Wie ist man damals überhaupt Mitglied bei der Gestapo geworden? Also, um Mitglied bei der Geheimstaatspolizei zu werden, musste man in der Regel eine Ausbildung im regulären Polizeidienst oder der Kriminalpolizei absolviert haben. Nachdem die Gestapo ab 1936 zunehmend mit der SS und der Sicherheitspolizei verschmolzen war und ab 1939 Teil des Reichssicherheitshauptamts wurde, spielen auch die nationalsozialistische Gesinnung und häufig eine Mitgliedschaft in der SS eine wichtige Rolle bei der Auswahl. Zudem rekrutiert die Gestapo gezielt Juristen und Verwaltungsfachleute für Führungs- und Verwaltungsaufgaben und stützt sich auf ein großes Netz freiwilliger Informanten aus der Bevölkerung. Nummer 3 kommt von Niki B., Antonia und A. Hat Nancy nach dem Tod ihres Mannes nochmal geheiratet? Und yes, Nancy hat danach noch ein weiteres Mal geheiratet. Und zwar gibt sie 1957 John Forward, einem britischen Offizier der Royal Air Force, das Ja-Wort. Die beiden bleiben bis zu seinem Tod im Jahr 1997 über 40 Jahre lang glücklich verheiratet. Und die letzte für heute ist von No Name. Zoe, gibt es das Fahrrad eigentlich noch, das Nancy damals benutzt hat, in irgendeinem Museum oder so? Und die Antwort lautet leider nein. Das historische Fahrrad existiert nicht mehr. Und damit, meine liebsten Mäuse, können wir das Ende förmlich schon riechen. Aber ihr wisst ja, was jetzt kommt, nämlich ihr und die nächste Abstimmung. Folgende drei spannende Frauen haben wir zur Auswahl und ihr dürft entscheiden. Als erstes Sabia Gökçen. Sie ist eine der ersten Kampfpilotinnen der Welt und wird zu einer Symbolfigur für den Wandel der modernen Türkei. Dann Wilma Rudolph, eine Leichtathletin, die eine schwere Kindheitserkrankung überwindet und später zur schnellsten Frau der Welt wird. Und Narges Mohammadi, eine iranische Menschenrechtsaktivistin, die trotz Gefängnis und staatlicher Repression unermüdlich für Freiheit und Frauenrechte kämpft. Alles wieder sehr, sehr spannend. Zum Glück muss ich nicht selber entscheiden. Mit dem Thema eurer Wahl hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin wie immer ein Haufen Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.